Jetzt ja. Höre ich auch. Gut. Das ist die Technik. Und der Satz, Sprache braucht einfach auch die Lautstärke, damit man sie hört. Wir hatten als Einstieg vom Jochen den Otto Walkes mit den verschiedenen Sprachen. Und es ist schön, wenn ich jemanden zum Beispiel sehr gerne habe, dann versuche ich, seine Sprache zu sprechen. Wir haben sehr, sehr gute Freunde in Italien, die wir immer wieder besuchen. Und da ist es auch immer so ein kleines Sprachproblem, sich miteinander so zu verständigen, damit der andere einen auch verstehen kann. Also mit dem Ehemann dort, mit dem Mann, mit dem Mario, kann man sich sehr gut auf Deutsch unterhalten. Der war mal eine Zeit Gastarbeiter. Der ist immer in der Zeit ganz doll gefragt, weil er übersetzen muss. Seine Frau spricht Englisch nicht so gut, sehr gut Französisch. Ich spreche Englisch besser und schlechter Französisch, aber ich versuche dann immer zu radebrechen. Und wir verstehen uns. Der Sohn versteht Englisch. Also das ist immer ein Hüpfen zwischen dreierlei Sprachen. Und weil ich die Leute so gerne mag und die so nett sind, hatte ich mal mir vorgenommen, ich lerne jetzt Italienisch und habe einen Babbelkurs mitgemacht. Das ging eine Zeit lang ganz gut, aber dann kam mir dazwischen, dass ich einfach immer weniger Zeit damit verbracht habe, da online zu gehen, mit Babbel mich zu beschäftigen, Vokabeln zu lernen und dann schlief es langsam ein. Und man merkt auch, wenn man deine Sprache länger nicht benutzt, dann nutzt sich das ein bisschen ab, sie gerät ein bisschen in Vergessenheit. Eine Sprache will geübt sein. Aber es ist was ganz Tolles, wenn ich fremde Sprachen sprechen kann, um mich verständlich zu machen bei jemandem, der an dem mir sehr viel liegt. Sprache übermittelt unendlich viel. Ich arbeite auch im Altersheim, und zwar in der Seelsorge und in der sozialen Betreuung. Und da habe ich es oft mit dementen Menschen zu tun. Und gerade auf einer Station, das ist die reine Demenzstation, kommt man mit Sprache manchmal schwer voran. Seit wir Mundschutz tragen, noch schlechter, weil die Leute einen oft nicht hören oder schlecht hören, weil man durch den Mundschutz gebremst ist. Und dann sehen sie die Lippen nicht und Gestik und Mimik gehören. Also Gestik sehen sie, aber die Mimik halt oft nicht. Nur die Augen, aber die können auch viel ausdrücken. Und eine Frau dort, die ist sehr empfänglich für das, wenn ich auf sie zugehe, sie angucke und sie einfach mal in den Arm nehme. Das durfte man am Anfang nicht wegen Corona, aber ich habe das relativ schnell trotzdem gemacht. Wir sind immer getestet. Sie braucht es einfach mal in den Arm genommen zu werden. Und die strahlt dann. Da geht ein Leuchten über ihr Gesicht. Und sie fühlt sich wahrgenommen, sie fühlt sich gesehen, anerkannt und respektiert. Und wenn ich das merke bei ihr, das freut mich total, dann fängt sie an, mit mir auf Russisch zu sprechen. Also außer Spassiva kann ich nichts auf Russisch, gell? Und ich sage ihr das immer wieder. Es tut mir leid, ich verstehe sie überhaupt nicht. Aber sie redet dann, also es ist wie wenn ein Damm bricht. Und ich versuche dann immer so ein bisschen zu erahnen und mich da reinzuhören, was könnte sie denn jetzt meinen? Da nicke ich dann mal oder wenn sie so Fragen klingt, dann mache ich so. Es könnte ja eine Frage sein und ich hoffe immer, dass ich das richtig mache und nicht irgendwelchen komischen Sachen da aufliege. Ich verstehe sie halt nicht. Aber ihr Gesicht leuchtet dabei und es ist ihr wichtig. Also es ist ganz, ganz wichtig, einander zu verstehen. Und es ist nicht nur die Sprache an sich, sondern es ist auch eine Sprache der Liebe, die zwischen uns schwingt. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass es, dass wir jetzt auch in der Marriage Week, da geht es um Beziehung. Und Beziehung braucht Sprache. Und es gibt eine Sprache der Liebe. Ich habe jetzt schon eine davon gesagt, das war die Nähe beziehungsweise die Zärtlichkeit oder die Berührung. Manchmal verstehen wir uns nicht, weil wir die Sprache des anderen überhaupt nicht verstehen und uns dann fragen, weshalb reagiert er jetzt überhaupt nicht. Da kann ich jemand die schönste Liebeserklärung machen, ihn loben, ihm Anerkennung aussprechen, schöne Worte machen. Und er merkt es überhaupt nicht, dass ich ihn damit meine. Wiegelt vielleicht sogar ab und sagt, ach nee, also wofür du mich da gerade lobst, das ist nichts Besonderes. und findet einen Fehler, das berühmte Haar in der Suppe. Oder denkt, naja, weshalb schmiert sie mir jetzt Honig um den Bart? Will sie irgendwas von mir? Also derjenige spricht auf jeden Fall nicht die Sprache des Lobs und der Anerkennung. Gary Chapman, ein Eheseelsorger aus den USA, hat schon vor vielen Jahren, also ich muss sagen, es sind bei mir, glaube ich, 26 oder 27 Jahre her, dass ich das kennengelernt hat, hat er über die 5 Sprachen der Liebe gesprochen, mit verschiedenen Dialekten. Und die will ich uns heute ein bisschen nahe bringen. Er spricht da von einem grundsätzlichen Tank, dem Liebestank, der bei jedem Menschen gefüllt sein möchte, sollte. Wir Menschen sind als Gegenüber Gottes geschaffen. Er liebt uns, er füllt uns den Tank. Und erst wenn unser Tank, unser Liebestank gefüllt ist, können wir überfließen. Ich habe uns hier ein Bild aus Maulbronn mitgebracht mit dem römischen Brunnen. Ich liebe Maulbronn. Das ist in meiner Heimat und früher sind wir öfter mit dem Fahrrad einfach mal kurz nach Maulbronn gefahren. Und ich finde einfach das so schön, wenn eine Schale voll ist und die obere voll ist, dann fließt sie über und dann geht es weiter. Und das ist so dieses, wenn mein Liebestank gefüllt ist, wenn ich mich geliebt, anerkannt, respektiert weiß, gebe ich das auch weiter. Ist er leer gefahren, muss er erst wieder gefüllt werden. Und ein Jugendpsychologe hat es mal so erklärt: Im Inneren jedes Kindes, man könnte auch sagen jedes Menschen, befindet sich ein Tank für Gefühle, der mit Liebe gefüllt werden muss. Wenn ein Mensch Liebe erfährt oder ein Kind Liebe erfährt, wird es sich gesund entwickeln. Doch wenn dieser Tank leer ist, wird es sich auffällig verhalten. Viele Verhaltensstörungen bei Kindern sind auf einen leeren Liebestank zurückzuführen. Also wir brauchen Wertschätzung, wir brauchen Anerkennung, um diesen Liebestank zu füllen. Und er hat dann 5 Sprachen der Liebe mal rauskategorisiert und die will ich uns mal näher bringen. Die erste Sprache ist die Sprache des Lobs und der Anerkennung. Also jemanden mit Worten zu bestätigen, ihm Respekt, ihm Anerkennung zu zeigen. Das kann ein ganz offenes Kompliment sein. Einfach, dass ich mal sage, du hast heute wunderbar gekocht, das hat sehr gut geschmeckt. Oder wenn mir jemand was Gutes getan hat, das auch wirklich zu zeigen und zu sagen, danke, dass du den Müll runtergetragen hast, die Spülmaschine ausgeräumt hast, dann merkt der andere, der hat es gemerkt, dass ich was getan habe. Das war keine Selbstverständlichkeit. Und die Worte, die tun demjenigen, der diese Sprache spricht, unendlich gut. Mark Twain sagte mal, von einem guten Kompliment, also kein faules Kompliment, kann ich 2 Monate leben. Also sollte schon richtig echt und wahr sein, was ich dann sage. Und wir lernen im Neuen und im Alten Testament Gott als den kennen, der alle Sprachen der Liebe spricht. Unser Herr, der ist ja auch der Schöpfer der Sprache und er ist unser Schöpfer. Und er spricht wirklich alle diese Sprache. Ein Dialekt des Lobes und Anerkennung, das ist die Ermutigung. Jemanden Mut machen, jemanden was zuzutrauen, jemanden zu helfen, seine Gaben, sein Potenzial zu entdecken, ohne dass er Angst haben muss zu versagen. Das ist was ganz Wichtiges. Ich mag dich trotzdem. Und wenn du einen Fehler machst, steh auf, mach weiter, es ist gut, ich stehe trotzdem zu dir. Ich mach dir Mut, es ist nicht schlimm. Es tut gut, wenn jemand so gefördert wird und jemand, der diesen Dialekt der Ermutigung spricht, der braucht es einfach, der saugt es auf wie ein Schwamm. Wenn der kritisiert wird, wenn immer nur das gesucht wird, immer das berühmte Haar in der Suppe, dann traut sich der gar nichts mehr zu. Dann fehlt ihm der Mut. Da hat er keinen Selbstwert mehr. Dann klappt vieles, was normalerweise klappen würde, gar nicht mehr. Oder den Dialekt der freundlichen Worte. Freundlich oder auch höflich. Wir haben das alte Sprichwort, wie es in den Wald hineinruft, so kommt es zurück. Ich kann jemand noch so nette, freundliche Worte sagen, beziehungsweise ermutigen, wenn ich ihm das um die Ohren knalle irgendwie, dann kann er es nicht wahrnehmen. Freundliche Worte, die stimmen uns milde, die lassen uns offen sein, die sind wichtig, damit wir überhaupt miteinander reden können. Liebe führt auch kein Buch über die Missetaten eines anderen, sondern lebt von der Vergebung. Und die Vergebung ist hier nicht, dass ich was vergesse, sondern dass ich es abgebe, dass ich es loslasse, dass ich es meinem Herrn anbefehle und dass ich dem anderen wieder höflich, freundlich und liebevoll begegnen kann. Gott spricht die Sprache. Er sagt uns zum Beispiel in Jesaja 41, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Oder denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung, aus Jeremia 29, 11. Oder dass ich habe dich je und je geliebt, deshalb habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Freundliche, ermutigende Worte, mutmachende Worte in Situationen, wo Menschen mutlos waren, wo sie eine schwere Aufgabe vor sich hatten. Diese Zusage Gottes, ich bin da bei dir, ich stärke dich, ich nehme dich bei deiner rechten Hand, ich halte fest an dir. Und wenn du einen Fehler machst, kein Problem. Steh auf, du bist wertvoll. Jesus, der gute Hirte, der kennt seine Schafe und sie kennen seine Stimme und sie folgen ihm nach. Jesus stellt sich uns als der gute Hirte vor. Er ist derjenige, der uns Mut macht, derjenige, der uns leitet, derjenige, der uns hinterhergeht, wenn wir einen Fehler gemacht haben, der uns es aber auch zusagt und ausspricht. Ich denke besonders an diese Zeit, als Jesus den Jüngern nochmal erschienen ist nach seiner Auferstehung am See Genezareth und den Petrus beiseite nimmt. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet und Jesus fragt ihn dann dreimal, hast du mich lieb oder hast du mich lieber? Und Petrus weiß um sein Versagen, ist furchtbar traurig darum. Aber, und er gibt es zu, er erfährt von Jesus Vergebung, indem Jesus ihm wieder zusagt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Ich will dich weiterhin gebrauchen. Du bist der Petrus, du bist der Fels. Und er ermutigt, den Petrus weiterzumachen, nicht aufzugeben und wieder Fischer zu werden, sondern dieser Menschenfischer zu sein, unter der Prämisse, ihn Jesus schon berufen hatte. Lob, Anerkennung, Dialekte, Ermutigung und der höflichen Worte. Zweisamkeit. Zeit nur für dich. Da kann man alles haben. Ein Haus, keine finanzielle Sorgen, aber etwas fehlt, man ist unzufrieden. Weil man nicht gesehen wird, weil niemand sich Zeit für einen nimmt. Vielleicht der Partner sich nicht die Zeit nimmt, mal wirklich ganz persönlich mit einem was zu tun. Wenn ich diese Sprache spreche, kann ich mich abkaspern, wie ich möchte. Das wird nicht erkannt. Ich habe ein Beispiel, unsere Patentochter Sophia, die ist jemand, die diese Sprache der Zweisamkeit spricht. Sie ist das dritte von vier Kindern, hat zwei größere Geschwister, noch eine jüngere. Und die Sophia, wenn ich bei denen war, ich habe immer Spiele mit denen gemacht. Aber mit allen Vieren. Ich habe immer versucht, mich mit allen Vieren abzugeben. Nicht nur mit ihr, das sind alles unsere Nichten und Neffen. Aber ich habe gemerkt, die Sophia ist unzufrieden. Und die blühte auf, wenn ich nur mal eine Viertelstunde alleine mit ihr was gemacht habe. Und das war unsere Qualitätszeit. Das muss gar nicht lange sein. Da hat man richtig gemerkt, hoppla, jetzt wird sie aufgeschlossener. Sie fühlt sich wirklich geliebt und anerkannt. Habe ich mit ihrer Mutter mal durchgesprochen, die sagt, stimmt, die Sophia reagiert da drauf. Das ist ihre Sprache der Liebe. Wenn ich ihr was Gutes tun will, kriegt sie mal einfach Zeit ungestört mit mir. Und da gibt es dann auch den Dialekt des Zwiegesprächs. Das ist der Austausch von Gedanken, Sehnsüchten, Gefühle. Da ist mal der eine Zuhörer, mal der andere Zuhörer. Da kommt es zu einem Dialog. Und zu so einem echten Zwiegespräch gehört es, ich lasse mich jetzt nicht stören. Ich gucke nicht aufs Handy oder sonst wohin oder lese nicht die Zeitung, sondern ich gucke dir in die Augen und nehme dich ganz persönlich wahr. Da kann man wirklich auch merken, wenn jemand diese Sprache spricht, dann blüht er auf. Das ist Qualitätszeit. Und wir zwei, wir reden miteinander. Oder wir unternehmen was miteinander. Aber nur zu zweit, dann nicht in der Gruppe. Ich habe was unternommen mit Vieren. Aber Sophia fühlte sich nicht anerkannt, gesehen und geliebt. Sie brauchte die Zeit allein. Also das ist dann so ein gemeinsames Guthaben, was ich habe. Und da kann ich mir ganz viel überlegen. Die wichtigste Voraussetzung ist, dass ich natürlich auch den Wunsch meines Partners, meines Gegenübers, dann auch erfülle, nicht was tue, was ihm nicht passt. Und dass beide wirklich sich auf das auch einlassen. Es muss auch genau hinhören, was bewegt den anderen, nachfragen, verstehe ich die richtig, die Gestik, Mimik auch deuten und den anderen ausreden lassen, wenn er was sagt. Das ist was ganz Wichtiges. Und die Anteilnahme ist auch noch ein Dialekt, Mitgefühl, Anteilnahme, sich reinfühlen in jemand, sich nachfragen, du erscheinst mir heute traurig, was hast du? Du bist so fröhlich und glücklich, wie geht's dir? Was macht's aus? Da fühlt man sich dann anerkannt und geliebt. Gott spricht die Sprache. Und zwar wendet er sich immer den Einzelnen in der Masse zu. Wenn wir an Jesus denken, er geht auf den Zachäus zu, der in dem Baum sitzt, der ausgeschlossen ist von allen anderen und sagt, Zachäus, heute Abend möchte ich mich bei dir einladen zum Essen. Und da ist was da. Er spricht den Einzelnen an. Er nimmt sich Zeit für den Einzelnen. Nikodemus kommt mitten in der Nacht und Jesus nimmt sich Zeit für ihn. Hätte auch sagen können, du, jetzt war ich den ganzen Tag echt beschäftigt und ich bin groggy. Komm morgen früh wieder. Nein, er nimmt sich Zeit. Er spricht mit Nikodemus und lässt ihn seine Fragen stellen und er antwortet ihm. Jetzt, wie sprechen Menschen, die diese Liebessprache haben, mit Gott? Diese Zweisamkeit, das sind Leute, die sich viel Zeit nehmen zum Gebet, viel Zeit zum Bibellesen. Die suchen Stille und Anbetung. Das habe ich vorher noch vergessen zu sagen. Die bei Lob und Anerkennung, das sind eher die Lobpreiser. Das sind die Leute, die Gott loben, ihm das wieder zurückgeben, was sie selber so wichtig finden. Herr, du bist groß, du bist mächtig. Die ihm danken, die ihm das persönlich sagen. Und hier haben wir jetzt die Leute, die mehr in sich gehen, die so die Stille suchen, die sich Zeit zum Gebet nehmen. Und er spricht genauso zu uns, wie wir es brauchen. Es gibt die Sprache der Geschenke, die von Herzen kommen. Viele erinnern sich vielleicht daran, wenn sie Kinder haben, die dann an Muttertag ankamen und irgendeine vertrocknete Primel oder irgendein Schneeglöckchen aus dem Garten gebracht haben oder eine Margritte aus dem irgendwoher, da freut man sich drüber, auch wenn das nicht ganz so taufrisch mehr ist und so schön aussieht. Und das ist einfach, weil da zeigt ein Kind, ich habe dich lieb. Ich schenke dir was. Ich habe dir auch, indem ich das Teil gepflückt habe, was dabei gedacht. Ich habe da nämlich an dich gedacht. Du bist mir es wert. Es muss nichts Teures sein. Das können wirklich kostenlose Dinge sein. Ich weiß noch, am Anfang, als ich Jugendreferentin war, kam ich ins Krankenhaus mit Blinddarm. Und ich war dann dort und da kam eine Teenagergruppe zu mir. Die kannten mich noch nicht besonders gut. Und die standen dann da so ein bisschen betröppelt rum. Aber jeder, der hatte so eine Gartenrose dabei. Die war ziemlich lausig, die war echt verlaust und alles. Und man hat genau gesehen, die kam aus irgendeinem Garten, den sie unterwegs geplündert hatten. Aber da habe ich natürlich nichts gesagt, dass man keine Gärten plündert, sondern das war lieb. Da wollten sie mir ausdrücken, hey du, wir schenken dir was. Und unsere Zeit, ich schenke dir Zeit. Die haben was auf sich genommen, um zu mir zu kommen. Die sind Bus gefahren und sind ins Krankenhaus gekommen. Das ist nämlich dieser Dialekt, dieser Sprache, ich schenke dir Zeit, ich schenke dir mich, ich schenke dir meine Gegenwart. Gott spricht die Sprache natürlich. In Römer 8, 32 haben wir es ganz deutlich, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles. Total. So lieb hat er uns, dass er seinen eigenen Sohn als Geschenk für uns gibt. Und niemand hat mehr Liebe zu uns als der, der sein Leben gibt für seine Freunde und sogar für seine Feinde. Gott spricht diese Sprache und er versteht sie auch. Da haben wir ein paar solche Beispiele in der Bibel, wie diese Sprache verstanden wird, wie Menschen diese Sprache Gott entgegenbringen. Und ich habe mir die Salbung durch die Sünderin in Bethanien rausgesucht, die in Markus 13, Vers 3 bis 9 steht. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, Auch hier, Jesus hat keine Berührungsängste. Er geht in das Haus Simons des Aussätzigen, saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Wie war? Über 2000 Jahre später sprechen wir noch von dieser Frau, von der wir keinen Namen kennen, die dieses Gefäß ganz zerbrochen hat, also 300 Silbergroschen, das war ein Jahresgehalt. Also so ein durchschnittlicher Jahresgehalt bei uns, der ist doch recht hoch, das sind einige tausend Euro. Und das gießt sie über Jesu Füße und es duftet. Und andere sagen, wie kann sie nur, da könnte man so viel Gutes tun. Und Jesus sagt, nein, sie hat mich jetzt gesalbt, sie hat es schon vorweggenommen für meinen Tod. Und sie liebt mich so sehr, dass sie alles gibt, alles. Und ihr ist da kein Geld, nichts zu teuer. Menschen, die diese Sprache sprechen, die sind bei den Menschen, bei den Kassierern sehr beliebt. Das sind Spender. Die sind auch mal bereit, ein Opfer zu geben. Die geben gerne. Und die rechnen das Gott nicht vor. Oh, ich habe so und so viel Prozent und ich habe das und jenes gegeben. Sondern die geben gerne. Und die geben auch mehr, als man allgemein gibt. Jetzt haben wir noch die fünfte Sprache der Hilfsbereitschaft. Es gibt Menschen, die schätzen nichts so sehr wie Taten. Ich gebe es zu, das ist meine Muttersprache. Es gibt immer eine Muttersprache. Manche Leute sind bilingual aufgewachsen. Vielleicht ertappen sie sich dabei, oh, ich weiß nicht so recht. Ich habe nicht nur unbedingt die eine, aber meine ist die Hilfsbereitschaft. Ich gebe gerne was von mir, von meiner Zeit. Ich setze mich gerne ein. Mir tut einfach gut, wenn ich jemand was Gutes tue. Und wenn mir jemand was Gutes tut, ohne dass ich was sagen muss, du, könntest du mir bitte dieses oder jenes tun, die Spülmaschine ausräumen, einkaufen, den Tisch abwischen oder irgend sowas, wenn das jemand von selber tut, dann ist es für mich wie Balsam auf der Seele. Das tut unendlich wohl. Meine Schwiegermutter sprach diese Sprache. Und als die am Anfang unserer Ehe zu uns kam, da will man ja immer eigentlich zeigen, ach, die hat jetzt nicht, dein Sohn hat jetzt nicht die Falsche geheiratet, die macht's eigentlich ganz ordentlich, da sieht's ordentlich aus, da wird nochmal gründlich durchgeputzt, da steht keine Bügelwäsche rum. Und so habe ich es auch immer gemacht. Meine Schwiegermutter spricht aber die Sprache der Hilfsbereitschaft. Einmal kam sie und die Bügelwäsche stand bei uns im Wohnzimmer. Ich bügele immer bei uns im Wohnzimmer mit dem Bügelbrett und ich war einfach noch nicht so weit und sie kam unverhofft. Und als ich heimkam, fand ich einen Wäschekorb mit gebügelter Wäsche vor. Und ich war total platt und die war fröhlich und hat sich gefreut. Und dann kam mir auf einmal, hey, die spricht die Sprache der Hilfsbereitschaft. Das ist ja für sie was, ein Liebesbeweis mir gegenüber, wenn sie mir die Bügelwäsche bügelt. Von da an habe ich die Bügelwäsche gern mal liegen lassen, wenn die sich angemeldet hat. Und meine Schwiegermutter hat es gern getan und hat wirklich mir dadurch ihre Anerkennung, ihre Liebe ausgesprochen. Unser Gott spricht diese Sprache immer wieder. Ich habe mir eine auch rausgesucht aus dem Neuen Testament bei der Fußwaschung Jesu. Er wird unser Diener. Er dient. Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Er tut eine Arbeit, die ein Herr normalerweise nicht tut. Und das ist was ganz, ganz Wunderschönes. Und er tut was für uns. Und ich finde toll, dass Gott diese Sprache spricht. Als ich mich bekehrt habe, als ich umgedreht bin und Ja zu ihm gesagt habe, da hat er mich genau mit dieser Sprache angesprochen. Und zwar habe ich einen Vers aus dem Matthäusevangelium gekriegt. Das war kurz vor dem Einzug nach Jerusalem. Als die Jünger losziehen sollten, für das Passamahl den Raum zu richten und einen Esel zu besorgen für Jesus zum Einreiten. Und als sie sagten, was sagen wir denn, wenn der Besitzer kommt, was sagen wir denn da? Wir können doch den Esel nicht einfach mitnehmen. Und dann sagt Jesus, der Herr bedarf ihrer, sagt es. Und das war mein Vers, der Herr bedarf deiner. Und da, das hat mich umgeworfen damals. Und ich sage, mich will er gebrauchen. Ich war damals sehr, ja, ich fühlte mich immer so klein und hatte echt Minderwertigkeitsgefühle, traute mich oft, was nicht zu sagen, glaubt man heute nimmer, aber es war so. Und er hat zu mir gesagt, ich brauche dich, ich kann dich und deine Gaben gebrauchen. Da habe ich mich wertgeschätzt gefühlt, das hat mich umgehauen und ich habe ja zu ihm gesagt. Die fünfte Sprache ist die der Zärtlichkeit, der Berührung. Unser Herr spricht diese Sprache. Jesus berührt Aussätzige, er berührt Blinde, Ausgestoßene. Ich habe jetzt auch nochmal den aus Matthäus 19, Vers 29, als Jesus von Jericho fortging, folgte ihm eine große Menge. Siehe, zwei Blinde saßen am Weg und als sie hörten, dass Jesus vorüberging, schrien sie, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Aber das Volk fuhr sie an, dass sie schwiegen. Doch sie schrien noch viel mehr, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Jesus aber blieb stehen und rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich für euch tun soll? Sie sprachen zu ihm, Herr, dass unsere Augen aufgetan werden. Es jammerte Jesus und er berührte ihre Augen. Und sogleich wurden sie wieder sehend, sie folgten ihm nach. Jesus berührt diese Menschen. Er fasst sie an. Er hat keine Angst vor einer Ansteckung, vor einer ansteckenden Augenkrankheit. Er hat auch nicht Angst, sich kultisch zu verunreinigen. Nein, er berührt sie. Richtig mit der Hand. Und so hat er es mit vielen, vielen Menschen getan. Und Jesus zum Beispiel, als die Kinder kommen, er herzt sie, er liebkost sie, er segnet die Kinder bei der Kindersegnung. Er berührt diese Kinder. Die waren es ihm wert. Er hat es ihnen so gezeigt. Wie berührt er mich heute? Manchmal durch andere Menschen. Dass ich merke, jetzt kommt ein Mensch, der mir Gutes tut. Der berührt mich, weil er von Gott beauftragt ist, mich zu umarmen, mir Nähe zu geben. Manchmal ist es aber auch ein Windhauch. Das spürt derjenige, der darauf reagiert. Ach Herr, das warst jetzt du. Ich habe erzählt, als mein Mann so sehr krank war, wie ein Spatz zu uns ins Schlafzimmer geflattert kam, wo er gerade auf der Knochenmarkstransplantationsstation war. Und wie dieser Spatz mich angeguckt hat. Und das hat mich so berührt. Da hat Gott zu mir gesprochen. Und in dem Moment, ich habe dem Spatz dann gesagt, dass es bei uns jetzt nicht unbedingt so toll für ihn ist. Ich traute mich auch nicht, ihn anzufassen und durchs Zimmer zu jagen. Sondern ich habe ihm erklärt, wo das Fenster ist und habe mich bedankt für seinen Besuch. Und der flog wieder weg. Und ich fand es so genial. Mir kam dann, dass jeder Spatz von Gott gesehen wird. Es fällt kein Spatz vom Himmel, den Gott nicht sieht, den er nicht kennt, den er nicht lieb hat. Seid ihr nicht viel mehr wert als die Spatzen? Das war eine Berührung. Das war Berührung Gottes in dem Moment, wo ich sie nötig hatte. Beim Abendmahl darf ich schmecken, ich darf sehen, wie freundlich der Herr ist. Da darf ich das richtig in mich aufnehmen, schmecken, was er für mich getan hat, mich erinnern, was Jesus am Kreuz für mich gelitten hat, auferstanden ist, sich mir zuwendet und dass er mir die Schuld vergibt. Welche Muttersprache spreche ich? Das merke ich manchmal an dem, was mich kränkt, weil ich dann überlege, was ist das Gegenteil davon, was würde mir gut tun? Was erbitte ich von anderen? Und wie spreche ich, was spreche ich dem anderen zu? Damit erkenne ich auch, okay, das ist meine Muttersprache. Und es lohnt sich, Vokabeln zu lernen. Wir haben es vorher gehabt, Vokabeln. Wenn ich diese Sprache der Zärtlichkeit, wenn das für mich eine Fremdsprache ist oder der Berührung, ich das aber jemand zeigen will, dann kann ich mich langsam vortasten und kann einfach mal nur die Hand umfassen. Ich kann ihm mal die Hand auf die Schulter legen und sehen, wie reagiert der Mensch. Und wenn da mir dann auf einmal entgegenkommt, boah, wie toll, dann kann ich eventuell weitergehen, muss es aber nicht. Oder wenn ich diese Sprache der Hilfsbereitschaft spreche, dann kann ich es einfach mal ausprobieren. Der Geschenke ausprobieren, üben. Lob und Anerkennung. Ich kann Worte lernen, die man anderen sagen kann. Auch mal ein Kompliment. Wie kann ich jemand was Gutes zusagen? Wie kann ich ermutigen? Und ich werde merken, es kommt was zurück. Und wenn ich alle diese Sprachen sprechen würde und die Liebe nicht hätte, da sind wir jetzt beim 1. Korinther 13, dann wäre ich eine klingende Schelle, ein tönendes Erz und es käme nicht an. Das sind noch die ersten Verse aus dem 1. Korinther 13, die ich jetzt mal aus der NGÜ lesen will. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Sie dürfen es weiterlesen. Es ist ein wunderbarer Text, fast jeder kennt ihn. Ohne die Liebe nützt es nichts. Aber wenn ich dem anderen Liebe, Respekt, Anerkennung geben will und wenn ich von meinem Herrn geliebt bin, wenn die Schüssel des Brunnens gefüllt ist, dann gebe ich diese Liebe weiter. Und es lohnt sich. Es lohnt sich total, da offen zu sein, Fremdsprachen zu lernen, mehrsprachig zu werden und zu erfahren, dass ganz viel auf uns selber wieder zurückkommt, wenn wir diese Sprachen sprechen. Wir werden nachher das Abendmahl miteinander haben, wo wir das wirklich auch deutlich wieder spüren dürfen. Schmecket, sehet, wie freundlich unser Herr ist, wie er sich uns zuwendet, so wie ich das in mich aufnehme, so wahr ist es, dass er für mich gelitten hat, gestorben ist und auferstanden ist. Jeder, der nachher zum Abendmahl gehen will und der das weiß, dass Jesus Christus sein Herr ist, der das so in sich aufnehmen kann und möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Und in der Zeit, wo wir das Musikstück jetzt hören, will ich uns einfach nochmal die Möglichkeit geben, zu beten, still zu werden vor unserem Herrn, sich zu hinterfragen, steht was zwischen mir und meinem Herrn, zwischen mir und jemand, mit dem ich zu tun habe. Ich darf um Vergebung bitten, ich darf mich ihm neu hinhalten.